und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, viele fragen sich, was macht der Erik eigentlich, wenn er keine Podcasts aufnimmt, wenn er nicht bei YouTube aktiv ist, wenn er keine Börsenanalysen schreibt, wenn er sich nicht mit China beschäftigt und wenn er nicht gerade in irgendeiner Form seiner Geschäftstätigkeit nachgeht. Ja, tatsächlich, gar nicht so einfach zu beantworten. Das hängt damit zusammen, dass es wirklich davon abhängig ist, wo ich gerade bin. Also um mal so einen Vergleich zu nennen, den man jetzt gerade hier bei mir sehr gut anbringen kann, ist es ein Riesenunterschied, ob ich jetzt zum Beispiel in Bangkok bin oder eben in Da Nang. In Bangkok war wirklich der Fokus so einen Monat sehr stark auf dem Sozialen. Also ich habe viele Leute dort getroffen, Freunde, letztendlich Kollegen im fernsten Sinne, ehemalige Klassenkameraden, Locals, und habe dort sozusagen den Fokus auch ein bisschen mehr darauf gehabt. Und das hat natürlich schon mal meine Freizeit, meinen Alltag beeinflusst. Sport ist für mich etwas, was ich immer einbaue, was für mich vor allem die Morgen bei mir prägt. Allerdings auch da, je nachdem, wo ich bin, ist es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und auch verschiedene Sachen. In Bangkok, wo ich jetzt zum Beispiel war, da konnte man im Prinzip nicht wirklich laufen oder joggen gehen. Deswegen habe ich dann das Ganze ein bisschen mehr auf das normale, nennen wir es mal Spazierengehen, beschränkt. Jetzt hier zum Beispiel in Da Nang sieht es ein bisschen anders aus. Hier bin ich deutlich aktiver, bin zum Beispiel auch jetzt bei einem Cross-Gym angemeldet. Übrigens, ich habe echt überlegt, also normalerweise, ich könnte so einen genialen Clickbait machen. Meine beste Investition des Jahres, 3 Millionen. Allerdings 3 Millionen vietnamesische Dong in meine Monatsmitgliedschaft hier in dem CrossFit Fitnessstudio. Das macht richtig Spaß und ergänzt sich auch super. Ich gehe zumal immer einen Tag hier am Strand morgens laufen, der übrigens rappelvoll ist, morgens um 6 mit Leuten, die in irgendeiner Form aktiv sind, von allen möglichen Sachen, von Fußballspielen bis Schwimmen bis eben Joggen. Und das heißt, hier bin ich automatisch ein Stück weit aktiver, natürlich sozial ein bisschen weniger. Ist für mich auch völlig okay. Ich bin danach wieder unterwegs in Deutschland, treffe mich mit einem guten Kumpel in Korea. Also ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn ich hier im Monat. Es ist keine Isolation, das kann man nicht sagen, denn es ist hier zum Beispiel auch relativ einfach Anschluss zu finden, sei es jetzt über die sportlichen Aktivitäten. Aber hier ist ein bisschen mehr Ruhe angesagt. So, jetzt so ein kleiner Einblick. Manch interessiert das ja. Und damit leite ich jetzt auch zum Thema über, denn was ich zum Beispiel in meiner Freizeit überhaupt nicht mache, ist etwas, was viele machen, Filme schauen oder streamen. Ich habe keinerlei Abos, ich habe keinerlei Leidenschaft für Filme. Ja, also manche sind ja immer geschockt. Ich bin da, also klar habe ich in meinem Leben auch Filme geschaut, aber ja, in den letzten Jahren kann man das ungefähr an einer Hand abzählen. Das Einzige, was ich schaue, mittlerweile sogar relativ viel, ist Handball. Also auch so Sport weniger als früher. Fußball habe ich so ein bisschen die Passion verloren. Das heißt, ich schaue im Prinzip hauptsächlich Handball. Und Filme und Serien, was ja eigentlich sehr, sagen wir mal, beliebt ist bei der im Prinzip, man muss sagen, Menschheit mittlerweile. Gibt es eigentlich auch keine Altersklassen, das ist bei mir eigentlich überhaupt kein Thema. So, aber jetzt natürlich habe ich mich trotzdem die Tage mit einem Film beschäftigt, und zwar mit Nature 2. Das ist ein chinesischer Film, wie man vielleicht am Namen schon ein bisschen hört, und der hat mal richtig einen rausgepfeffert, anders kann man es nicht sagen. Es ist ein animierter Blockbuster, der die Ansprechen von Kinolandschaft in China revolutioniert hat. So weit würde ich nicht gehen, aber es ist erstmal faktisch der umsatzstärkste Film aller Zeiten in China. Ja. Der ist im Januar in China erschienen, hat natürlich jetzt über die Neujahrsfeiertage auch eine richtig gute Chance, sich dort zu entfalten. Mittlerweile ist er auch in den USA, Kanada und Australien erschienen, soweit ich weiß, mit englischen Untertiteln, aber in Mandarin. Klar, ist auch kein Zufall, es sind jetzt nicht unbedingt die größten Märkte, Kanada und Australien, aber dort leben eben viele Chinesen. Um was geht's? Ich reiße ganz kurz ab, ich habe es ja auch nicht geschaut. Also im Prinzip ist es ein Film oder eine Fortsetzung aus dem Jahr 2019. Es geht um viel chinesische Mythologie und im Prinzip um ein Dämonenkind, Und das will eben gegen Vorurteile ankämpfen und wird sozusagen zum Helden verwandelt, kämpft vereinfacht gesagt gegen das Böse und hilft eben Freunden dabei sozusagen zu bestehen. Und dementsprechend hast du auf der einen Seite natürlich viel sozusagen bisschen diesen Heldennimbus direkt mit drin, aber, und da sind wir jetzt beim Thema, eben auch viele kulturelle Nuancen. Und da ist erstmal die Frage, warum ist der Film so bedeutend für China und warum ist der so erfolgreich? Also, wie gesagt, es gab mehr Rekorde, die dort gebrochen wurden. Der umsatzstärkste Film ist im Prinzip nur einer. Es war auch das erste Mal, dass überhaupt ein Nicht-Hollywood-Film weltweit die 1 Milliarde US-Dollar geknackt hat. Also im Prinzip, so wie ich es gelesen habe, auch der erste nicht-englische Film sozusagen damit, der diese Marke überklettert hat. Und ja, es ist sozusagen eine Kombination aus zwei Sachen, die dieser Film geschafft hat. Das eine ist, dass er wirklich erstmals eine sehr hochwertige Produktion darstellt. Das war in China auch bisher selten der Fall, dass die solche Filme, auch wenn es animiert ist, auf diesem Niveau überhaupt erstellen konnten sozusagen. Ja, das Budget lag bei circa gut 80 Millionen US-Dollar und es hat 5 Jahre gedauert, um das zu produzieren. Da waren über 4000 Leute beteiligt, über 100 Produktionsteams weltweit und die haben eben dazu beigetragen, dass es eben auch sehr beeindruckende visuelle Effekte in diesem Film gab. Eine sehr fesselnde Erzählweise, wie man so liest, auch mit reingebracht und das kombiniert und das gab es so in China eben noch nie. Das ist der erste Grund, also hochwertige Produktion. Das zweite ist, dass es wirklich relevante Inhalte sind. Das heißt, der Film greift Themen auf, die dem chinesischen Publikum, sagen wir mal, irgendwo vertraut sind, mit dem man sich auch identifizieren kann. In dem Fall vor allem eben Überwinden von Vorurteilen, das Streben nach Selbstbestimmung. Übrigens, das wird ganz oft völlig verkannt. Oft denkt man so, die Chinesen, das ist so ein kommunistischer Haufen und die streben alle nur sozusagen für das Allgemeinwohl. Nein, genau das Gegenteil ist oftmals der Fall. Die Chinesen sind sehr selbstbestimmt. Ich will nicht zu stark in dieses philosophische Konzept eingehen, aber die Chinesen sind schon der Auffassung, dass sie in ihrem Leben noch einiges leisten müssen. Und man überlässt da insgesamt sehr wenig sozusagen, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht vorangeht, dem Zufall oder anderen, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Chinesen ja nicht auf ein Leben nach dem Tod warten. Das heißt, sie müssen alles noch erreichen, solange sie sozusagen hier sind. Wenn man ja in anderen Gesellschaften, Religionen, Philosophien oft so ein bisschen nur auf diese Erlösung hofft oder einfach auch sagt, naja, es reicht schon, wenn ich mich für irgendwie ein gutes Nachleben qualifiziere. Aber gut, da will ich nicht zu stark rein. Im Prinzip greift es diese Sachen auf und es wird eben hier auch so eine Kombination gefahren. Also auf der einen Seite habe ich schon diese traditionellen Elemente, aber es geht trotzdem auch so ein bisschen in die Kombination mit dem 21. Jahrhundert rein. Das ist sicherlich wichtig, gerade für die jüngere Generation. Die will jetzt auch nicht mehr dieses klassische, mal oft so ein bisschen in die Propagandarichtung tendierende, altchinesische, teilweise schon etwas kitschige sehen. Und vielleicht mal ganz kurz, wie ist es eigentlich jetzt mit westlichen Filmen? Werden die geschaut? Was habe ich da für Erfahrungen in China gemacht? Also erstmal war ich schon mal in China im Kino, ja, einmal. Ich habe mich da einmal mitreißen lassen, buchstäblich, und einen Film geschaut. Das war allerdings wirklich eher so ein Propagandafilm, viel mit Militär. Das sind ja eh so die Filme, also mit denen kann ich ja schon im Westen nichts anfangen. Aber gut, was soll ich sagen? Ich konnte damals der Einladung nicht widerstehen, da mal mitzugehen. Die Kinos in China sehen genauso aus wie bei uns, sind aber 20 Grad kühler, das ist in Asien generell so. Und westliche Filme sind schon auch immer wieder einzelne Blockbuster und teilweise auch sehr beliebt, aber stark eingeschränkt. Es hängt einmal damit zusammen, dass die jeweils einzeln genehmigt werden müssen. Und ich habe jetzt die Zahl, die ich aktuell gefunden habe, da gibt es nämlich eine Quote pro Jahr und die liegt so bei ungefähr 30 Filmen sozusagen aus dem westlichen, die überhaupt nur genehmigt werden. Man hat besonders gute Chance, dass ein Film genehmigt wird, wenn er eben vor allem auch chinesische Elemente oder Schauplätze integriert. Ich glaube, ein Beispiel war damals einer der Batman-Filme, der irgendwie eine Szene in Hongkong hatte, wo man gesagt hat, die hat man wahrscheinlich ganz bewusst eingebaut, weil man davon ausging, dass damit eben dann höhere Chance besteht, dass der auch in China gezeigt wird. Und dann hängt es auch ein bisschen vom Jahr ab, wenn China selbst merkt, es läuft nicht so bei uns, dann kommt eher mal ein westlicher Film rein, weil man natürlich damit auch Umsätze generiert. Und sicherlich in den letzten Jahren auch teilweise eher ein bisschen weniger, weil man ja doch auch einen gewissen, ja, was ist Nationalismus gefördert hat, aber schon auch eher wieder gesagt hat, hey, wir müssen ein bisschen mehr auf unsere eigenen kulturellen Werte beziehen. Und das heißt, es schwankt so ein bisschen, es wird dann immer genehmigt. Und eines ist auch klar, natürlich, die ganzen Filme, egal was für ein Film das ist, die müssen unabhängig von ihrer Herkunft alle im Prinzip eine strikte Zensur durchlaufen und werden dann gegebenenfalls adaptiert. Das heißt, die werden ja die werden nicht unbedingt übersetzt, das ist nämlich die Sache. Also viele Filme haben auch nur Untertitel, chinesische, bleiben im Englischen. Und das heißt, die müssen dann gegebenenfalls nämlich bearbeitet werden, ja. Ich habe da sehr witzige Sachen gefunden. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ich kann natürlich jetzt nicht zu 100% sagen, ob es stimmt, aber ich gehe einfach mal stark davon aus, weil da waren halt so Beispiele aus Filmen, was dort geändert wurde. Und da ging es um einen James-Bond-Film. Ich glaube, es war Casino Royale. Und das Original war irgendwie Gott, ich vermisse die alten Zeiten. Und das wurde wohl dann sinnesgemäß übersetzt durch Christus, ich vermisse den Kalten Krieg. Also da gibt es schon sehr skurrile Sachen, glaube ich, auch manchmal. Natürlich weiß das normalerweise nie jemand, weil die meisten schauen ja nicht unbedingt beide Versionen sich an. Kann mir schon vorstellen, dass es dort sehr, sehr lustige Sachen gibt. Aber das habe ich einfach mal so spontan gefunden bei meiner Recherche für den Podcast. Ja, genau, das ist im Prinzip so ein bisschen, wie das aussieht. Also klar, viele Top-Filme, die werden auch geschaut. Man muss natürlich auch sagen, die Chinesen haben natürlich auch Möglichkeiten, also zumindest die Englisch können, die Sachen heutzutage irgendwie zu schauen. Also ich glaube auch gerade die Batman-Filme und so, die waren alle sehr, sehr beliebt. Also da ist es schon noch möglich, das irgendwie zu schauen. Aber wir reden ja jetzt vom Kino und da ist es eben wirklich nur ein Teil, was dann auch durchkommt und gezeigt wird. Also deshalb besonders interessant, das jetzt zu sehen. Denn was ist natürlich in den letzten Jahren passiert? Ja, die Filmindustrie in China hat einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Ja, wir haben Covid, das hat überall niedergeschlagen erstmal. Und dann ist es natürlich so, dass die Leute in China auch ohnehin viel mehr über Streamingdienste machen, dort noch affiner sind, positiv ausgedrückt, für Smartphone. Und ich glaube, wir wissen alle, auch in Deutschland, Kino war, glaube ich, schon mal angesagter, ja, weil ich eben Alternativen habe. Gleichzeitig ist es jetzt auch nicht mehr das Preiswerteste. Ich bekomme aber die Streaming-Sachen recht günstig. Und in China, die Streaming-Dienste sind unfassbar billig. Also man bekommt es quasi mehr oder weniger für umsonst. Würde ich auch nicht rein investieren in diese Streaming-Sparte. Also indirekt bin ich natürlich zum Beispiel drin. Baidu hat ja iQIYI. Und Tencent hat natürlich auch einen Streaming-Dienst, aber ich würde nie so eine Bude kaufen. Da muss man sagen, Netflix, ein super starkes Investment, ganz, ganz stark, die sich im Prinzip fast nur darauf beschränken. Wir wissen ja, Amazon, Apple haben ja auch Streaming-Dienste, aber da investiere ich ja nicht nur in den. Aber da ist in China kein Bereich, wo ich Geld verdienen kann. Ja. Und jetzt ist aber so, dass man sagt, naja, möglicherweise hat jetzt die Filmindustrie in China wieder so ein kleinen Aufschwung, genau durch eben so eine zündende Produktion und hat es eben geschafft, durch die Kombination aus Fortschritt und im Prinzip auch, guten Inhalten, hier möglicherweise nochmal sozusagen diese Branche zu retten. Interessant ist, dass natürlich jetzt das Ganze auch internationale Anerkennung bekommt und auch so ein bisschen natürlich vielleicht den einen oder anderen erinnert. Ich habe ja schon mal was aufgenommen vor kurzem mit Wukong, ein Spiel, was auch plötzlich gezeigt hat, wow, die Chinesen können erstmals ein Spiel, also ein Videospiel produzieren, was sozusagen global richtig reinhaut und mit dem keiner so gerechnet hat. Kann man jetzt nicht ganz vergleichen, weil ich glaube nicht, dass Nature jetzt weltweit irgendwie großartig die Chance hat. Dazu müsste man es anders vermarkten, dazu müsste man auch Ja, was heißt müsste man? Das ist schwieriger, weil natürlich dort das Kulturelle viel mehr reinspielt. Bei einem Videospiel ist es nicht so interessant. Da geht es mir um die Elemente, um den Spielcharakter, aber bei einem Film ist es schon entscheidender, wie der kulturell geprägt ist. Und da gibt es eben ganz selten den Fall, dass jetzt so ein Film, der stark einem Land zugeordnet werden kann, dass der jetzt so global durchzieht. Ich meine, wir haben es in Korea teilweise gesehen, wo einzelne Filme und Serien teilweise mal recht populär sind, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass dort das gang und gäbe ist. Ja. Aber das heißt im Prinzip erstmal für die Industrie ist positiv. Übrigens die Aktie, wir sind ja hier im entferntesten Sinne immer mit Aktien und Wirtschaft verbunden. Die Aktie des Produzenten, die hat mal richtig einen abgezogen, aber bevor ihr jetzt hier direkt euer Handy rausholt und in eurer Trade Republic App sucht, das Unternehmen ist nur in China auf dem Festland gelistet, heißt Beijing Enlight Media, haben sich allein in der letzten Woche verdoppelt. Ich glaube, seit den Feiertagen, wenn ich es richtig gelesen habe, fast 300% gemacht, also ja, ordentlich. So 14 Milliarden US-Dollar Marktwert, sicherlich interessant, aber ja, hätte man wahrscheinlich früher dabei sein müssen. Und wie gesagt, wir können da nicht rein investieren als westlicher Privatanleger. Man sieht aber, ja, also das ist schon mal ein Zeichen, dass das durchaus wahrscheinlich auch einiges reinspült an Geld und dass eben China auch in der Lage ist, in dieser Industrie zu bestehen und jetzt hier einen Schritt nach vorne zu machen. Und das möchte ich jetzt hier in meiner Zusammenfassung nochmal so ein bisschen unterstreichen, was eben der große Unterschied ist. In der Vergangenheit war es so, dass die Chinesen ganz automatisch sich oftmals eher zu westlichen Produkten, Produktion, Inhalten und so haben hingezogen gefühlt. Bei Filmen ein bisschen weniger, ja, weil da ist man kulturell verbunden, da geht es ja auch weniger als irgendwelche nur um Status- oder Qualitätsmerkmale, sondern einfach so ein bisschen, was ist man vertraut. Ja, das ist ja jetzt kein Autokauf oder eine Handtasche. Aber wir sehen jetzt an so einem Beispiel, dass da ein Rekord in der eigenen schwachen Zeit für diese Industrie, dass jetzt so ein Rekord rausgehauen wurde und das auch so medial aufgezogen wird, da sehen wir schon, dass auch hier wieder China sozusagen große Fortschritte erzielt. Das ist alles ein Einzelbeispiel, ja, auch Wukong, ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber es sind eben Beispiele. Wir haben in China durchaus positiv ausgedrückt, mehr Patriotismus als früher. Ja, würde ich schon sagen. Aber dieser Patriotismus, der trifft auf verbesserte Qualität. Und das habe ich in ganz, ganz vielen Bereichen. Sehe zum Beispiel Autoindustrie. Die Leute kaufen noch keine BYDs, weil BYD so eine tolle Marke ist. Nee, sondern sie sagen, hey, wir sind nicht mehr ganz so scharf drauf auf ausländische Autos unbedingt wie früher. Und jetzt bieten die hier Produkte an, zu einer besseren Qualität, teilweise zu günstigeren Preisen, ja klar, kaufe ich. Und das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Und diese Hardliner, über die wir sprechen, die sagen, nur China und sagen wir mal, wie es bei uns auch gibt, die sagen, ich kaufe nur deutsche Produkte, chinesische Produkte kaufe ich nicht. Ja. Natürlich gibt es die, aber das sind nicht besonders viele. Und gerade die jüngere Generation, die ist weder jetzt besonders, dass sie sagt, ich bin da jetzt voll auf China aus, ja. Die ist aber auch nicht so, dass es sich jetzt noch viel aus diesem ganzen Status von westlichen Produkten macht. Die haben das gar nicht so mitbekommen, sagen wir es mal so, ja. Für die ist es nicht so wichtig. Und das heißt, die entscheiden sich für das, was insgesamt für sie subjektiv den meisten Mehrwert liefert. Und wenn ich jetzt bei einem Film bin, dann ist es eben, welchen Film finde ich für mich interessant? Spricht er mich an? Kostenfaktor ist jetzt hier, glaube ich, können wir jetzt hier rausnehmen bei einem Film, weil das ist jetzt nicht wirklich relevant, ob der jetzt 2-3 Yuan mehr kostet. Aber bei anderen Bereichen ist da natürlich wieder so. Ja, da spielt das dann eher auch eine Rolle. Und da sprechen wir dann bei einem Auto über die Qualität, bei einem Film eben einfach über die Attraktivität sozusagen. Ja, also man kann da schon viel draus ableiten aus solchen Einzelentwicklungen. Muss natürlich schauen, wie sich jetzt diese Branche da weiterentwickelt, ist für mich auch jetzt nicht irgendwie, also man kann ja da auch rein investieren in Kinounternehmen, gibt schon, aber für mich auch überhaupt keine spannende Branche, weil es ist dann sicher keine Wachstumsbranche. Also selbst wenn China jetzt morgen mit Necha 3 kommt und noch ein paar raushaut. Also ich glaube, es ist keine, einfach gibt es viel spannendere Branchen, die ich da sehen würde. Aber das ist schon interessant und wie gesagt, man kann da momentan viel beobachten. Letzte Woche habe ich über die Flugzeugindustrie gesprochen. Auch da sind einfach sehr, sehr viele positive Anzeichen zu sehen. Und man merkt, China, es bewegt sich eben fast alles nach vorne und sehr, sehr wenig nach hinten. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Xian.